Wir wollen heute Fortsetzung machen mit der Reihe der Themen aus der ersten Gemeinde. Sie blieben aber beständig. Ralf hat ja schon gesagt, dass ich heute die Predigt tun sollte und muss sagen, wir bibbern so ein bisschen die Knie. Wir haben ein Thema der ersten Gemeinde und das heißt Zeichen und Wunder, das uns auch immer wieder im Neuen Testament begegnet, wovon wir eigentlich heute immer etwas weniger hören. Und ich muss sagen, ist auch für mich ein schwieriges Thema. Vielleicht hätten wir einen etwas kompetenteren Prediger als mich einladen müssen, aber heute müsst ihr mit mir Vorlieb nehmen. Aber ich denke, die Person ist auch nicht so wichtig. Mein Gebet ist es, dass unser Herr Jesus spricht und dass uns durch die Bibel klar wird, was er heute in unsere Zeit zu sagen hat. Der Vers, von dem wir ausgehen wollen, ist in Apostelgeschichte 2, Vers 43. Es überkam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Und wir haben ja schon eine ganze Reihe von einzelnen Themen aus dieser ersten Gemeinde dann letztendlich behandelt. Das Bild finde ich eigentlich ganz eindrücklich. Ne? Das ist ein Stuhl mit vier Beinen, Lehre der Apostel, Gebet, Gemeinschaft, Brechen des Brotes. Also so vier grundsätzliche Stützen, aber darüber hinaus gibt es sicherlich halt noch mehrere andere Themen, die wir behandeln müssen und behandeln sollten. Und das eine ist halt die Wunder und die Zeichen. Das Erste, was ich mich eigentlich gefragt habe, Zeichen und Wunder ist ja eigentlich so ein stehender Begriff. Aber was ist eigentlich der Unterschied? Warum reden die Bibel von Zeichen und von Wundern? Ich denke, da gäbe es eigentlich eine Menge Stellen, an denen wir uns das illustrieren konnten. Eine Stelle, die mir dazu besonders gut gefallen hat, die sehen wir im Matthäus-Evangelium, im Kapitel 8, die ersten vier Verse. Das ist eine recht bekannte Stelle und da geht es um die Heilung eines Aussätzigen durch unseren Herrn Jesus, der durch sein Wort geheilt wird. Und das ist ein Wunder, ein außergewöhnliches Wunder. Wir wissen das aus der Bibel, dass nicht viele Heilungen von Aussätzigen im Alten Testament geschehen sind, sondern nur ganz wenige. Die mir einfallen, das ist die Heilung der Miriam oder dann wenig später oder etwas viel später zur Zeit der Könige die Heilung des Nahemanns. Sonst geschah da eigentlich nichts. Aussatz war zur damaligen Zeit eine unheilbare Krankheit und sie führte langwierig zum Tod. Wir kennen ja heute auch noch solche Krankheiten. Wir kennen Krebs, aber davon kann man noch geheilt werden in vielen Fällen. Wir kennen Demenz, die unweigerlich zum Tode führt. Und so etwas war es damals mit dem Aussatz. Aber was das ganz Verwunderliche ist, dass schon im mosaischen Gesetz ganz genau eine Vorschrift gegeben hat, wie ein vom Aussatz Geheilter sich verhalten muss. Er sollte zu den Priestern gehen. Und das stand damals schon im Gesetz und das muss für die Priester eigentlich recht seltsam sein. Da haben wir dann so eine Vorschrift und die findet über Jahrhunderte oder bald Jahrtausende keine Anwendung. Keiner kommt vorbei. Und der Herr Jesus sagt zu diesem Aussätzigen, geh hin zu den Priestern, zeig dich ihnen zum Zeugnis. Und ich denke, da wird ein Wunder zum Zeichen. Da bekommt das Wunder Sinn, wenn dieses Wunder tun, in Verbindung tritt mit dem Wort Gottes, dann weist es auf etwas hin, auf einen tieferen Sinn. Sonst wäre ein Kranker geheilt worden. Ist eigentlich schön, vielleicht außergewöhnlich, aber was ist der Sinn dahinter? Und die Priester müssen sich wohl Gedanken gemacht haben, was passiert da? Das ist seit Mose nicht mehr passiert. Nahemann, ja, bei dem Syrer ist es passiert, aber sonst in dem Volk Israel gar nicht mehr. Was ist da los? Und wir wissen, dass dieses Wunder dann auf den Herrn Jesus selber hingewiesen hat und somit zum Zeichen wurde. Und ich möchte jetzt mal so einen Streifzug starten durch die Apostelgeschichte. Wir wissen, dass Wunder und Zeichen oft geschehen sind, damals in der Zeit der ersten Gemeinde. Und da gab es viele außergewöhnliche Wunder. Wunder, die wirklich die Runde machten in ganz Jerusalem und darüber hinaus, auch über Samaria und dann hinterher in der ganzen Welt. Ich kann jetzt nicht auf alle Wunder eingehen, aber ich denke, es ist mal wert, um zu sehen, welche Spannweite diese hatten, unter wen diese Wunder geschehen und wer diese Wunder auch letztendlich vollbracht hatte, dass wir mal so einen schnellen Streifzug durch die Apostelgeschichte machen. Ein schöner Abschnitt ist in Apostelgeschichte 3. Da ist es die Rede von der Heilung des Lahmgeborenen, der da an der Pforte am Tempel saß Und Petrus und Johannes kamen vorbei und Petrus sagte, ja, Reichtum, Gold und Silber kann ich dir aber nicht geben, aber er konnte ihn heilen von seiner Lähmung. Und dieser Lahmgeborene sprang auf und es wurde zu einem Zeichen durch ganz Jerusalem. Und wenn wir dann weitergehen durch die Apostelgeschichte, finden wir noch darüber weit außergewöhnliche Wunder. Wir lesen von Wundern durch die Apostel, die geschehen sind und in einer Form, wie wir dann auch später eigentlich kaum noch davon hören, dass selbst die Kranken vorbeigebracht wurden in der Hoffnung, dass nur der Schatten des Petrus auf sie fiel und sie geheilt wurden. Es war nicht nur einzelne Wunder, es waren eine Vielzahl von Wunder und es waren Wunder, die klar und deutlich wurden. Es waren Lahmgeborene, es waren viele andere Krankheiten, die uns jetzt nicht weiter auseinandergesetzt sehen, aber wenn wir schon einen Blick vorher in die Evangelien tun, dann sehen wir, dass der Herr Jesus stumme, blinde geheilt hatte. Und darüber hinaus finden wir auch noch Wunder, wo Tote auferweckt worden sind. Wir wissen von der Tabitha, die geheilt wurde, die gestorben war und als Petrus dann letztendlich vorbeikam, sich über sie erbarmte, dass sie aus den Toten wieder zu den Lebenden auferweckt worden sind. Und so sehen wir, dass damals in der Zeit auch von den Jüngern, von den Aposteln wieder die Wunder letztendlich dann auch nochmal quasi wiederholt wurden, die wir auch vorher schon in den Evangelien gesehen haben. Dass Lahme wieder gehen konnten, dass viele Kranke wieder hergestellt wurden. Wir haben auch gelesen in anderen Stellen, dass Dämonen ausgetrieben worden sind und dass sogar das Wunder wieder geschah, was der Herr Jesus mehrfach vollbracht hatte, dass Tote wieder zum Leben erweckt worden sind. Wir lesen von Wundern durch die Apostel und wenn wir sehr sorgfältig lesen, dann merken wir, dass auch nicht nur durch die Apostel Wunder geschahen, sondern auch durch die Diakone damals, durch Stephanus und Philippus. Wir lesen von Stephanus in Apostelgeschichte 6, Vers 8, dass er kräftige Wunderzeichen tat. Wir lesen von Philippus in Samaria, dass er sehr, sehr viele Wunder getan hat. Also es waren nicht nur Apostel, die Wunder vollbrachten, es waren auch aus dem Kreis der sieben solche dabei, die solche Wunder vollbrachten. Und die Wunder, die zuerst geschahen, die war wie in den Evangelien, dass sie unter den Juden damals geschahen, die da auch zum Glauben gekommen sind. Aber wir sehen dann schon hier, dass das Wort Gottes und diese Wundertätigkeit weiter hinausströmte. Von Jerusalem hinaus, wie wir es in Apostelgeschichte 1, Vers 8 lesen, über Samaria und schließlich in die ganze Welt. Wir kommen dann zu den Wundern unter den Nationen. Wir hatten eben schon von dem Philippus geredet, der Wunder in Samaria tat und das Wort Gottes lief weiter. Paulus tritt dann ja hervor, er geht unter die Nationen und er tut dort auch viele Zeichen und Wunder auf der Missionsreise zusammen, auf der ersten mit Barnabas, dass er Lahme heilt, dass er in Lystra dann auch das Wunder geschieht, wie eigentlich dann schon anfangs unter den Juden durch Petrus, dass einfach dann Schweißschurze von Paulus genommen wurden, auf die Kranken gelegt wurden und dass diese in großer Zahl und mit großer Macht dann letztendlich geheilt worden sind. Weiter lesen wir ja das, was ich eben schon gesagt hatte, was dann durch den Paulus in Ephesus geschehen ist, mit den Schweißschurzen und dass auch unter den Nationen die Wunder geschahen, die letztendlich schon unter den Juden geschehen sind. Dass Tote auferweckt worden sind, wie wir schon von der Tabitha gehört haben und durch Paulus in Troas dann letztendlich geschah, als er den Eutychikus dann auferweckt hatte. Große Zeichen und Wunder. Ja, welche Wunder sind geschehen? Ich habe es ja eben schon gesagt, Lahme sind wieder gehend geworden, sind gesund geworden. Es fanden Austreibungen von Dämonen statt. Es wurden Tote wieder zum Leben erweckt und es fanden auch Gerichtswunder statt, von denen ich eigentlich eben noch gar nicht gesehen habe. Ich möchte da nur Ananias und Sapphira erwähnen und auch den Elimas, der blind wurde, weil er meinte, dass man dann letztendlich auch den Heiligen Geist dann für Geld kaufen konnte. Darüber hinaus finden wir noch die Einwirkung von Naturgewalten. Ein Beispiel davon ist hier die Befreiung von Paulus und von Silas in Philippi, als sie dort im Kerker saßen und ja, sie beteten, sie sangen Loblieder um Mitternacht und Gott griff ein und er befreite den Paulus und den Silas durch ein Erdbeben aus dem Kerker. Große Zeichen und Wunder. Von wem wurden die oder durch wen wurden die Wunder getan? Ich hatte es eben ja schon erwähnt. Es sind zum ersten zu erwähnen die Apostel Petrus, Johannes, Paulus und sicherlich auch noch die anderen Apostel Apostel. Es wurden erwähnt die Diakone Stephanus, Philippus und auch von Barnabas mit zumindest in einem Halbsatz gesagt, dass er auf der ersten Missionsreise zusammen mit dem Apostel Paulus Wunder getan hatte. War es jetzt die Stellung, die letztendlich das Entscheidende war? Ich denke, was allen diesen Personen gemeinsam war, dass sie in der Verkündigung des Evangeliums standen. An wen wurden die Wunder getan? Ich habe es ja eben auch schon erwähnt. Es fing an, ja, aus dem Wirken der Evangelium unter den Juden, dann in Jerusalem, fortgehend in Samaria und dann letztendlich in der ganzen Welt, konnten wir lesen, was in den Stellen, die ich doch eben angeführt habe. Dann kommt natürlich die Frage, wozu wurden die Wunder getan? War das einfach Selbstzweck? War es jetzt irgendeine spektakuläre Tat, die von den Aposteln und von den Diakonen oder von den Evangelisten, so möchte ich es mal ausgedrückt haben, getan wurde? Nein, ich denke, das finden wir ganz klar im Wort Gottes beschrieben. Wunder sind kein Selbstzweck. Wunder ist nichts Spektakuläres, damit möglichst viele Leute irgendwo hinkommen, sondern die Wunder damals, sie hatten einen ganz bestimmten Zweck. Sie sollten die Botschaft, die verkündigt worden sind, bestätigen. Und so lesen wir es in Apostelgeschichte 14, Vers 3. Sie verweilten nun lange Zeit und sprachen freimütig in dem Herrn, der dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab, indem er Zeichen und Wunder geschehen ließ durch ihre Hände. Es sollte letztendlich den Menschen, die das Evangelium hörten, zur damaligen Zeit zeigen, dass da etwas Außergewöhnliches, nichts Natürliches, nichts aus der Weisheit der Menschen geschehen ist, sondern durch die Kraft Gottes. Wir finden den gleichen Gedanken nochmal durch den Apostel Paulus im Römerbrief, in Römer 15, die Verse 18 bis 19, wo der Apostel Paulus sagt, ich würde es niemals wagen, von dem zu reden, was ich getan habe, wenn nicht Christus durch mich gewirkt hätte, damit Menschen aus den nichtjüdischen Völkern das Evangelium annehmen. Er hat durch mich das gewirkt, was ich sage und tat, und hat durch mich machtvolle Wunder und außergewöhnliche Dinge getan und durch die Kraft des Heiligen Geistes bestätigt. Und da sehen wir auch, was der Apostel Paulus da in aller Deutlichkeit sagt. Die Wunder waren nicht dazu da, um irgendwo eine Person zu ehren, um irgendeine Person dann hervorzuheben, sondern um die Botschaft der Bibel letztendlich zu bestätigen. Was ich sehr interessant fand, als ich mich hier auf die Suche nach Zeichen und Wunder in der Bibel machte und mir mal die Apostelgeschichte da näher angeguckt habe, ist, dass Gott sehr viel Wert drauf gelegt hat, dass die Wunder, die letztendlich unter den Juden getan wurden, auch in derselben Größe, mit derselben Kraft auch unter den Nationen getan wurden. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, als ich eben die Zeichen und Wunder dann zu Anfang der Apostelgeschichte, die vorrangig von den Aposteln Petrus und Johannes getan wurden und die hinterher zum Ende der Apostelgeschichte letztendlich dann mal geschildert habe. Es sind die gleichen Wunder. Es sind Lahme, wurden wieder gehend. Es wurden Dämonen ausgetrieben, sowohl unter Juden als auch unter den Nationen. Es wurden Tote auferweckt, sowohl unter den Juden als auch unter den Nationen. Und ich denke, dass ein großes Ziel auch war, mit diesen Zeichen und Wundern letztendlich die Gläubigen zusammenzuführen. Die, die durch das Wort Gottes zuerst unter den Juden gläubig geworden sind und die, die später durch die Apostel und Evangelisten unter den Nationen gläubig worden sind, sie durften das Gleiche erleben. Sie wurden durch die gleiche Botschaft gerettet. Sie wurden durch die gleichen machtvollen Taten Gottes dann letztendlich auch bezeugt worden sind. Soweit, so gut. Ich denke, was ich bis jetzt über Zeichen und Wunder gesagt habe, das macht uns wenig Probleme. Das finden wir in der Bibel und das kann man wirklich so ganz klar sehen. Wunder sind kein Selbstzweck. Wunder sind da, um letztendlich ein Zeugnis zu geben. Aber in unserer heutigen Zeit haben wir vielleicht manche Probleme mit Wunder. Eine Frage, die aufkommt, sind Wunder letztendlich zum Glauben notwendig? Können wir glauben ohne Wunder? Ich denke, da hat die Bibel auch eine ganz klare Botschaft. Wunder sind nicht zum Glauben notwendig. Der Herr Jesus sagt es an verschiedenen Stellen im Neuen Testament ganz klar. Er redet zum Beispiel von dem Zeichen Jonas, wo die Juden letztendlich Zeichen fordern, damit sie glauben. Und der Herr Jesus ihnen entgegnen muss, nein, das ist nicht so. Ein Volk, das Zeichen fordert, ist ein böses und ehebrecherisches Geschlecht. Und ihm wird kein Zeichen geben wie dem Zeichen Jonas, das eigentlich ein verborgenes Zeichen war. Wer hat es denn mitbekommen? Jona war in einem Fisch 3 Tage und 3 Nächte verborgen. Und sonst haben sie es kein anderer dann letztendlich erlebt. Wir finden dann auch andere Stellen im Lukas-Evangelium, wo der Herr Jesus dann letztendlich von der Macht von Zeichen und Wundern spricht. Wir sehen es in der Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus, wo der reiche Mann letztendlich dann im Hades sitzt und den Abraham bittet, kannst du nicht einen auf die Welt vorbeischicken, damit er Zeichen tut, damit meine Brüder glauben? Ja, und Abraham muss ihm entgegnen, nein, selbst wenn einer aus den Toten auferstehen würde, die würden nicht glauben. Zeichen, Wunder haben eine recht begrenzte Kraft. Wenn sie nicht Mose und den Propheten glauben, werden sie niemals zum Glauben kommen. Und es gibt da noch eine Menge andere Stelle. Ich denke an den 1. Korintherbrief, wo der Apostel Paulus sagt, ja, die Juden fordern Zeichen, die Griechen, die fordern Weisheit, wir aber predigen Christus. Und wir wissen ja, der Glaube, der kommt aus der Predigt. Und wir könnten so weitermachen an der Stelle im Neuen Testament, der Herr Jesus und der ungläubige Thomas ist eine schöne Stelle, die hier auch noch passen würde. Aber die müssen wir auch gar nicht weiter noch anführen. Sind Wunder immer ein Zeichen von Gottes Wirken? Ich glaube, da müssen wir auch vorsichtig sein. Wir finden da auch eine Reihe von Stellen im Neuen Testament, wo der Herr Jesus sagt, nicht jeder, der zu mir kommt und sagt, Herr, Herr, der gehört zu mir. Und nicht jeder, der Zeichen und Wunder tut, der hat das in meinem Namen getan. Und wir finden da auch einige Stellen im Neuen Testament, wo Menschen versuchten, die Wunder, die die Apostel getan haben und die der Herr Jesus getan hat, zu imitieren. Aber das waren Wunder, die kamen nie zu dieser Deutlichkeit und zu dieser Kraft, wie sie durch den Herrn Jesus getan haben. Das waren kleine Wunder, Versuchen eines Wunders. Wir finden das ja, den Gedanken, schon im Alten Testament, als Mose eine Menge Wunder getan hatte und die Priester der Ägypter versuchten, diese Wunder nachzumachen. Das ging bis zu einer gewissen Grad, aber ab der 3. Plage, da mussten sie letztendlich die Waffen strecken. Da kamen sie nicht mehr mit. Da wurde ihr Unverstand und ihre Ohnmacht wurde deutlich. Aber wir merken, wie der Feind halt auch letztendlich da auch manchmal bemüht ist, unseren Herrn und seine Werke letztendlich nachzumachen. Wir finden das auch in 2. Thessalonischer Brief, ja, als ein Zeichen für die Endzeit, dass da auch Wunder geschehen werden. Zeichen, die nach etwas aussehen, aber die nicht auf das letztendlich hinweisen, wo die Wunder, die durch den Herrn Jesus und die Apostel gewirkt worden sind. Nein, das waren Imitationen und das waren auch Zeichen und Kräfte und das werden Zeichen und Kräfte sein, die nicht von unserem Herrn Jesus kommen, sondern von der Gegenseite, die aussehen, als würden sie in Kraft getan werden durch den Heiligen Geist, aber es letztendlich auch nicht sind. Eine weitere Frage, die sich uns heutzutage oft stellt, hat jeder Wunder Kräfte, wenn er nur genug Glauben hat oder heilig genug ist? Ich glaube, die Frage können wir auch sehr leicht von der Bibel beantworten. Gibt es eine Menge Beispiele. Also Wenn wir uns überhaupt mal vom Alten Testament durchs Neue Testament mal durchlesen und sehen die Zeiten, wo Zeichen und Wunder geschehen sind, dann fänden wir viele Zeichen, die sehr, sehr arm an Wundern waren. Es gibt aber auch viele Zeiten, die sehr, sehr reich an Wundern waren. Es geht los mit der Schöpfungsgeschichte, aber das sind Wunder, die durch Gott selber direkt vollbracht worden sind, ohne Beteiligung von Menschen. Dann finden wir lange Zeit, wo eigentlich sehr, sehr wenig geschieht. Denken wir zum Beispiel an die Erzväter, an Abraham, Isaak und Jakob. Da finden wir überhaupt gar keine Wunder. Dann wieder mehrere Jahrhunderte später, bei Mose, finden wir eine Zeit, wo wieder sehr, sehr viele Wunder geschehen. Die betrachten wir ja zurzeit oder haben sie betrachtet. Wir sehen die Plagen, wir sehen den Durchzug durchs Rote Meer. Wir sehen all die Wunder, die letztendlich dann in der Wüste geschehen sind. Und was mir zumindest dann auch aufgefallen ist, als ich das betrachtet habe und dann das Volk Israel oft gesehen habe, letztendlich haben sie sie leider oft nicht zum Glauben geführt. Danach finden wir wieder lange Zeit nach Josua, wo auch noch viele Wunder geschehen sind, die eigentlich wieder arm an Wundern sind. Und dann kommt hinterher wieder in Zeit der Könige, ich denke an Elia und Elias, die viele Wunder taten. Aber hinterher finden wir wieder bei den großen Propheten sehr, sehr wenige Wunder. Bei Jesaja noch ein bisschen, mit Hiskia, wo wir dann, wenn ich an das Wunder denke, oder an den kleinen Propheten, noch an Daniel, aber es ist wieder eine lange Zeit ohne Wunder. Und dann habe ich jetzt hier auf dieser Folie das Beispiel von Johannes dem Täufer aufgeschrieben, wo das Zeugnis über ihn selber ist, Johannes hat keine Zeichen getan, hat keine Wunder getan. Aber der Herr Jesus nennt ihn den größten von einer Frau geborenen, den größten Propheten überhaupt. Und so sehen wir, dass es nicht unbedingt damit zusammenhängt, ob einer dann fromm ist, ob er eine Menge Glauben hat. Wer war wohl heiliger als so ein Johannes? Wer war größer unter den Propheten als der Johannes? Aber er hat keine Zeichen und Wunder. Und so sehen wir, dass Wunderkräfte letztendlich in der Souveränität unseres Herrn und Heiland stehen. Wann er sie einsetzt, wem er sie übergibt, das ist letztendlich seine Sache. Aber wir sehen, dass auch diese Wunderkräfte oft durch Prophetie letztendlich angekündigt wurden. Natürlich sehen wir es bei unserem Herrn und Heiland, der wie kein anderer Wunder getan hat, so dass der Apostel Johannes sagen müsste, wenn ich die letztendlich alle aufschreiben würde, was an Wunder durch den Herrn Jesus geschehen würde, dann dünkt mich, dass alle Bücher dieser Welt nicht dafür ausreichen würden. Und wir sehen, dass auch diese Wundertätigkeit des Heilands, des Messias, unseres Herrn Jesus, durch Propheten angekündigt worden ist. Und wir können das schön nachlesen in Matthäus 8, Verse 14 bis 17. Ist eigentlich so eine unscheinbare Stelle. Da geht es um die Heilung der Schwiegermutter des Petrus. Aber da ist dann hinterher so schön aufgeführt, dass damit das Wort erfüllt wurde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist. Der spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Und die gleiche Ankündigung von Wundern, von denen ich eben die ganze Zeit geredet habe, in der Apostelgeschichte und im Neuen Testament, war letztendlich auch prophetisch durch unseren Herrn Jesus selber angekündigt. Die Stelle, die da zu nennen ist, ist sicherlich Markus, Kapitel 16, Verse 15 bis 18, wo der Herr Jesus zu seinen Jüngern spricht, diese Zeichen aber werden denen nachfolgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Die ganzen Begebenheiten, die Wunderwerke, die ich eben in der Apostelgeschichte genannt habe, sind eigentlich alles eine Erfüllung dessen, was der Herr Jesus hier dann zu seinen Jüngern gesprochen hat. Alles, was hier von den Wundern genannt worden ist, ist in der Apostelgeschichte und im Neuen Testament schon in Erfüllung gegangen. Und ich finde das so sehr schön zu sehen, dass kein Wort, was unser Herr Jesus gesagt hat, irgendwo leer zurückgekommen ist, sondern dass es alles in Erfüllung ist, gegangen ist in voller Kraft. Aber natürlich führt uns das jetzt eigentlich zu einer kritischen Frage. Wahrscheinlich habt ihr alle schon drauf gewartet. Welche Rolle spielen denn jetzt die Wunderkräfte bei uns in unserer Zeit? Haben wir jetzt einen Mangel, weil so wenig Wunder bei uns geschehen? Haben wir ein Defizit? Glauben wir zu wenig? Sind wir zu schwach? Sind wir auf dem falschen Weg? Ist ja eine Frage, die muss man sich stellen, wenn der Herr Jesus sagt, dass diese Wunderkräfte denen, die an ihn glauben werden, letztendlich folgen werden. Wir finden dann auch weiter im Korintherbrief in Kapitel 12, Verse 28 und 29. Und die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens andere als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, sodann Gnadengaben der Heilung, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprachen. Sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle Wunderkräfte? Warum gibt es denn keine Wunder mehr bei uns in dieser Zeit? Oder gibt es sie doch? Ich denke, das liegt in der Souveränität unseres großen Gottes. Darüber haben wir nicht zu befinden. Und wir finden sicherlich auch heute noch in der Zeit, wo Kranke geheilt wird, wo Gnade getan geschieht, wo Wunder geschehen. Aber wir müssen dann aber auch uns diese Wunder auch mal genau angucken. Entsprechen sie denn letztendlich auch dem, wovon unser Herr Jesus gesprochen hat, zu den Aposteln, zu seinen Jüngern zur damaligen Zeit? Das waren jetzt keine kleinen Wunder, sondern das waren Wunder, die einwandfrei zu erkennen wurde. Wenn in der damaligen Zeit ein Lahmer gehen konnte, dann konnte der gehen. Wenn der Kranke geheilt worden ist, dann konnte er gehen. Dann war er auch geheilt. Wenn Dämonen ausgetrieben worden sind, dann waren das eindeutige, von vielen Zeugen bezeugte Wunder. Und wofür? Zur Bekräftigung des Wortes Gottes und des Evangeliums. Wir finden hier in diesem Korintherbrief auch noch das Zeugnis vom Apostel Paulus, dass in Korinth zur damaligen Zeit auch noch alle Zeichen durch die Apostel geschehen sind, zur Bezeugung des Evangeliums, zur Erweisung der Kraft. Und dass es letztendlich in großer Vollmacht noch geschehen ist. Ich finde es sehr, sehr interessant, wenn man sich dann noch weiter anguckt in den Briefen, dass schon die nächste Generation der Evangelisten, die mit Paulus gereist sind, die mit Paulus den Weg gegangen sind. Ich denke an Timotheus, von dem Paulus sagt, dass er das Werk eines Evangelisten vollbringen soll, oder von Titus, dass von ihnen keine Wunder mehr bezeugt sind. Und das ist kein Abstrich an dem Wort Gottes. Was der Herr Jesus gesagt hat, ist alles in Erfüllung gegangen. Alle Wunder durch die Apostel zur Bestätigung des Evangeliums sind damals geschehen. Und wenn wir uns diesen Abschnitt im Korintherbrief über die Gnadengaben dann mitteilen, dann müssen wir auch sehen, dass selbst die Gaben einer Heilung unterschieden wird damals von den Wundertaten. Das heißt, wenn wir jetzt vielleicht weniger Wunder sehen in unserer jetzigen Zeit, dann muss das jetzt keine Indikation dafür sein, dass man auf dem falschen Weg ist. Das ist nicht der Maßstab. Der Maßstab ist und bleibt letztendlich das Wort Gottes. Und die Bibel warnt uns eindringlich davor, dass wir an Wunder glauben sollen. Die Bibel verweist uns immer wieder an den Herrn Jesus, an das Wort Gottes selber, auf dem sich letztendlich unser Glaube auch wieder gründen soll. Und ich habe jetzt ein bisschen was gesagt, welche Rolle spielen Wunderkräfte heute? Möchte ich dann auch noch dann weitergehen? Welche Rolle spielen Wunderkräfte in der Zukunft? Und da ist das Zeugnis des Wortes Gottes auch recht eindeutig. Es wird eine Zeit kommen, zu Ende der Endzeit, wo wieder eine Menge Wunder geschehen werden. Das sind aber jetzt keine Zeichen und Wunder, die vom Herrn Jesus letztendlich geschehen, die vom Heiligen Geist getrieben werden, sondern es sind Zeichen und Wunder, die genau von der Gegenseite kommen. Und diesen Abschnitt finden wir in Matthäus 24, die Verse 24, Vers 25. Wenn dann jemand zu euch sagt, siehe, hier ist der Christus oder dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werde große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Und wenn wir in diesem Abschnitt dann ein bisschen weiter lesen, dann finden wir im Vers 35 aber, der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber sollen nicht vergehen. Und ich denke, dieser Abschnitt ist in einer wunderschönen Harmonie mit dem, was der Herr Jesus auch vorher schon gesagt hat. Wir sollen unseren Glauben nicht auf die Wunder gründen. Die Wunder haben ihren Platz. Sie waren und sind auch noch da zur Bekräftigung des Evangeliums. Sie haben einen bestimmten Zweck. Das ist nicht irgendeine spektakuläre Tat, zwecklos oder so. Und wenn wir Zeichen und von Wundern hören, die nicht letztendlich zur Bekräftigung des Evangeliums und zur Ehre unseres Herrn Jesus sind, dann sollte man schon mal schnell zu einem großen Fragezeichen dahinter machen. Wenn es Wunder sind, was sich vielleicht interessant anhört, aber auch letztendlich gar nicht in das passt, was wir von Wundern hören, dass sie bezeugbar sind, dass sie eindeutig sind, dass sie klar sind, ich denke, dann sollten wir auch ein großes Fragezeichen dahinter machen für irgendwelche Geschichten, die dann irgendwo erzählt werden und wo beim bisschen Nachbohren eigentlich man auch sehr schnell drauf stößt, da ist eigentlich überhaupt gar nicht viel dran. Das passt irgendwie nicht zu unserem großen und herrlichen Gott, oder? Und da müssen wir halt auch Wunder mit persönlichen Führungen da nicht durcheinander schmeißen. Gott greift vielfach in unser Leben ein. Und ich denke, die schon lange mit dem Herrn Jesus gehen, werden es an vielen Stellen erfahren haben, wie der Herr Jesus wunderbar im Leben eingreifen kann. Zur persönlichen Führung, zur Auferbauung und zur Hilfe. Aber es sind auch nicht die Wunder, von denen wir jetzt sprechen. Die Wunder, die letztendlich als Zeugnis für das Evangelium stattgefunden haben. Ja, das war es eigentlich auch schon, was ich über Zeichen und Wunder dann sagen wollte. Ich denke, da lässt sich noch viel, viel mehr drüber sagen. Ist ein großes Thema. Aber ich denke, es ist auch in unserer Zeit wichtig, dass wir darüber Klarheit haben. Welchen Platz haben Zeichen und Wunder in unserer Zeit? Wofür sind sie da? Wie äußern sie sich? Sonst sind wir letztendlich auch in der Gefahr von manchen Strömungen, wie sie heutzutage letztendlich auch immer wieder stattfinden, hin und her geworfen sind. Dass es Menschen gibt, die sagen, sie wären Wundertäter, aber sich dann oft dann herausstellt, nein, sie sind es nicht. Dass man fragen muss, von welcher Seite kommen sie eigentlich dahin? Und wenn wir davon hin und her geworfen sind, ist es eigentlich da vielleicht dann eher ein Zeichen dafür, dass wir uns zu wenig letztendlich auch auf die Schrift dann gestützt haben. Ich finde das so schön und denke, unsere Gemeinden waren immer sehr dem Wort Gottes als Fundament letztendlich dann auch verpflichtet. Und das ist jetzt keine persönliche Fürliebe oder Vorliebe oder das ist jetzt nicht eine Geschmackssache, sondern wir finden das im Wort Gottes selber verankert, dass das Fundament unseres Glaubens ist. Dass diese geoffenbarte Wort Gottes das Fundament ist und nichts anderes, nichts Spektakuläres. Und darauf sollten wir immer wieder zurückkommen, damit wir nicht Gefahr laufen, von manchem Wind der Lehre dann letztendlich auch umgeworfen zu werden.